Die Militarisierung ist inzwischen allgegenwärtig. Dass sich die Bundeswehr bereits ein Mitspracherecht bei der Umsetzung des Aktionsprogramms natürlicher Klimaschutz gesichert haben soll, um die Renaturierung von Mooren und Feuchtgebieten entlang von Oder und Neiße als natürliche Sperre gegen russische Panzer zu nutzen, könnte ja ein vorgezogener Aprilscherz sein. Aber die Wiedereinführung der Wehrpflicht ab diesem Jahr, das ist kein Witz. Und dagegen erhebt sich erheblicher Widerstand. Mit Auszügen des Podiums von Jugendorganisationen gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht beim bundesweiten Friedensratschlag Anfang November in Kassel dokumentieren wir diesen Protest. Auch wenn die israelische Regierung partout keine unabhängigen JournalistInnen in den Gazastreifen lässt, erreichen uns doch fast täglich Berichte über Tod und Vertreibung dort, auch nach der sogenannten Waffenruhe. Nicht fehlen dürfen auf unseren Fernsehschirmen die Rechtfertigungen des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Außen vor bleibt die Haltung der deutschen Regierung. Daher haben wir als zweiten Beitrag unserer heutigen Sendung einen Vortrag von Shir Hever ausgewählt zur Verantwortung Deutschlands für den Völkermord in Gaza.
Mein Name ist Julian Eder, ich moderiere diese Runde. Am 1. Januar 2026 soll das Wehrdienstgesetz in Kraft treten. Der Bundestag hat sich damit schon in der ersten Lesung befasst. Die öffentliche Debatte zur Wehrpflicht, die läuft schon seit langem und sehr intensiv. Gestritten wird aber in der Regel nicht darüber, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte, sondern darüber, wie schnell, in welchem Ausmaß und auf welche Art und Weise. Wir wollen hier oben jetzt auch nicht darüber diskutieren, ob die Wehrpflicht eingeführt werden sollte. Es ist ziemlich klar, dass wir alle dagegen sind. Wir sprechen jetzt darüber, wie wir diese Wehrpflicht verdammt nochmal verhindern können. Der Widerstand gegen die Wiedereinführung des Zwangs zum Kriegsdienst, der hat schon längst begonnen in den unterschiedlichsten Bereichen in ganz Deutschland. Und wir haben auf diesem Podium jetzt 7 Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen und Organisationen versammelt. Und ich fange direkt an mit einer Frage an die politischen Jugendverbände hier. Warum wird jetzt versucht, in dieser Situation die Wehrpflicht wieder einzuführen? Was sind die Hintergründe dazu und wie schätzt ihr die Auseinandersetzung darum ein? Andrea, Bundesvorsitzende der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, du fängst an.
Ich möchte ganz grundsätzlich anfangen. Wir wissen, dass Kapitalismus und Imperialismus Krieg bedeuten. Und genau das ist der Hintergrund, vor dem die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Wir erleben gerade, dass Deutschland und die NATO-Staaten sich vom Abstieg bedroht sehen, dass sie um ihre Absatzmärkte, Einflusssphären, Profite fürchten und dass sie deshalb einen großen Krieg vorbereiten, der sich vor allem gegen Russland und China richtet. Und deshalb wird aufgerüstet, deshalb sollen US-Mittelstreckenraketen nächstes Jahr in Deutschland stationiert werden und deshalb soll eben auch die Wehrpflicht oder besser der Kriegsdienst eingeführt werden. Es geht also bei der Einführung der Wehrpflicht des Kriegsdienstes um nicht mehr und nicht weniger als um die Vorbereitung eines großen Krieges. Und dafür, um das zu rechtfertigen, werden uns alle möglichen Lügen erzählt. Es wird zum Beispiel die Lüge erzählt, dass der Russe uns bedroht. Ulrike Eifler hat in ihrem Workshop heute schon deutlich gemacht, dass es ganz zentral ist, dass wir die Bedrohungslüge entlarven. Und dem kann ich mich nur anschließen. Wir müssen deutlich machen, dass die NATO-Staaten Russland in allen wesentlichen militärischen Bereichen um ein Vielfaches überlegen sind und dass die NATO-Staaten es sind, die die zahlreichen Angriffskriege auf der Welt begonnen haben und die auch den Jugoslawienkrieg, den ersten Krieg auf europäischem Boden nach 1945 begonnen haben, dass wir uns gegen die NATO-Staaten richten müssen. Es wird uns weiter erzählt, wir müssten der Gesellschaft was zurückgeben über einen Kriegsdienst oder über ein Gesellschaftsjahr. Und auch das ist eine Lüge. Wofür sollen wir was zurückgeben, kann man sich fragen. Für die kaputten Schulen, in denen wir sitzen, für die zerstörte Umwelt, für die Stellenstreichung, unter denen wir leiden, für den Ausbildungsplatzmangel. Uns wird erzählt, wir sollten die Demokratie verteidigen. Dabei ist es der Krieg, der den Demokratieabbau erfordert. Also wir erleben, wie die Palästina-Soli-Demos massenhaft verboten werden. Wir erleben, wie die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt und abgebaut werden. Und mit der Wehrpflicht soll eben jetzt die ganze Gesellschaft weiter militarisiert werden, wie es schon seit Jahren, Jahrzehnten passiert, wie die Bundeswehr ja auch mit Schulen und Hochschulen verpflichtend zusammenarbeiten muss jetzt in Bayern und Zivilklauseln verboten werden. Und wir sollen eben auch als Kanonenfutter geworben werden und im Zweifelsfall im großen Krieg auch sterben. Die Wehrpflicht soll erst freiwillig eingeführt werden als Wehrdienst, aber schon das ist nur so halb freiwillig, wenn man sich anschaut, mit welchen Summen wir da geworben werden und was wir sonst beim freiwilligen sozialen Jahr im Vergleich kriegen. Und ganz so freiwillig ist es auch deshalb nicht, weil Männer von Anfang an auf die Briefe antworten müssen und ab 2027 auch verpflichtend gemustert werden. Aber auch im Gesetzesentwurf steht eben schon drin, dass die Wehrpflicht auf jeden Fall kommen soll, zumindest wenn man nicht genug Freiwillige erreicht. Und das ist völlig klar, bis zu 460.000 Soldaten will man für die Bundeswehr haben, dass man die nicht erreichen wird. Die Wehrpflicht ist also ein ganz elementarer Teil der Kriegsvorbereitung. Und das bedeutet aber auch, wenn wir es schaffen, die Wehrpflicht zu verhindern, dann können wir auch einen ganz wichtigen Teil der Kriegsvorbereitung verhindern. Und deswegen hat der Kampf gegen die Wehrpflicht, gegen den Kriegsdienst so eine strategische Bedeutung für uns. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Friedensbewegung das als unsere Aufgabe begreifen, dagegen zu kämpfen, die Aktivitäten dagegen zu stärken und gemeinsam deutlich zu sagen, nein zur Wehrpflicht.
Tom, mach weiter. Wie ist die Einschätzung der Linksjugend Zolle?
Also ich meine, es gibt vorweg noch einen noch simpleren Grund, nämlich, dass ja bisher die Propaganda in den Schulen, also der Bundeswehr, im Kino, auf Social Media und so weiter, nicht dazu führt, dass ein größerer Teil der Jugend kriegstüchtig ist. Im Gegenteil, es gehen immer weniger Menschen zur Bundeswehr und die Wehrpflicht ist sehr simpel darauf gerichtet, das zu kompensieren. Selbst in bürgerlichen Umfragen, 86% der Jugendlichen sind gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht und sagen Nein. Ich finde, das ist ein Nein zu einem Leben mit Militär. Was allerdings wiederum umgekehrt auch heißt, ein Ja zu einem Leben ohne Militär. Und ich meine, dass die Wehrpflichtauseinandersetzung deswegen eine ganz zentrale ist, weil sie eine Auseinandersetzung ist, die exemplarisch ist um die Lösung der aktuellen Krise. Also sollen vermittelt mit Befehl und Gehorsam wir verzichten auf eine humane Entwicklungsperspektive, uns dem Diktus militärischer Unterdrückung der Persönlichkeiten unterordnen, oder geht es tatsächlich um eine erfreuliche Perspektive humaner Entwicklung, in der die Entfaltung einer jeden Persönlichkeit damit in Einheit geht, dass wir endlich darüber verfügen, dass wir tatsächlich ein Gesundheitswesen brauchen, in dem, anstatt es als Feldlazarett umzurüsten, der Mensch im Mittelpunkt steht, eine Schule, in der es um Emanzipation geht, statt dafür zu lernen, dass wir irgendwie auf den Russen schießen sollen. Und das kann man jetzt für alle weiteren gesellschaftlichen Bereiche ausführen. Ich meine, dass sich dieser Kampf deswegen gerade insbesondere lohnt, weil es auch eine massive Möglichkeit dafür ist, dass man in sehr breiten Bündnissen mit einer doch etwas weitreichenderen Perspektive und Bestimmung dessen, was Frieden heißt, auch zu einer neuen Grad an Verallgemeinerung von Friedensbewegung und kämpferischer Bewegung in Deutschland und darüber hinaus kommen kann. Und diese Chance sollten wir unbedingt nutzen.
Dann Greta, was sagen die Falken zu der Frage?
Ich glaube, dass die Wehrpflichtdebatte, dass es da auch sehr viel zu gewinnen gibt, gerade bei Jugendlichen und Kindern. Also die Falken organisieren nicht nur Jugendliche, sondern eben auch schon Kinder ab 6 Jahren und auch schon im frühen Kindesalter ist das Thema. Die bekommen den Krieg mit, sie bekommen mit, dass da Entscheidungen getroffen werden, die sie ganz konkret selber beschäftigen und sind da auch bereit, für auf die Straße zu gehen. Und ich glaube auch, dass es ein großer Moment ist, um auch viele junge Menschen zu politisieren, weil diese Frage der Wehrpflicht und der Bundeswehr ganz konkret eine Frage zwischen den Jugendlichen und dem Staat ist. Welches Verhältnis möchte man da einnehmen? Und sich eben auch viel konkreter die Frage von Sozialismus oder Barbarei für Jugendliche stellt und dass es eine Möglichkeit ist, eine linke Perspektive an Jugendliche heranzutragen. Ich glaube aber, dass das auch nicht nur für Einzelpersonen und Jugendliche gilt, sondern auch für andere Jugendverbände. Die Meinung zu der Wehrpflicht innerhalb von Jugendverbänden geht sehr weit auseinander. Viele sind sich einig, dass ein Pflichtdienst schlecht ist. Aber es ist schwierig, sich auf fundamentalere Kritik an Krieg, Militarismus und so zu einigen. Und ich glaube, da kann man auch ganz unerwartete Bündnisse knüpfen.
Dann die Frage an Judith von der DFG-VK. Wie geht ihr mit der öffentlichen Debatte um? Was meint ihr? Wie sollte man in die Auseinandersetzung gehen?
Wir glauben erstmal, dass es auch eine große Chance sein kann, dass jetzt dieses Thema wieder aufkommt mit dem neuen Wehrdienst, weil wir uns erhoffen, dass durch die KDV-Beratung wir viele junge Menschen auch politisieren können in Richtung dieser Themen Krieg, Frieden etc. Und ich finde auch, es ist ein wichtiges Thema und sollte genutzt werden, um generell gegen Militarisierung in Deutschland zu kämpfen. Aber es ist halt nicht der einzige Punkt in der Militarisierung. Also ich finde wichtig, dass vor allem die Deutsche Friedensgesellschaft über diese Kriegsdienstverweigerung nicht vergisst, dass es noch andere wichtige Themen gibt, wie die Aufrüstung und auch die Raketenstationierung in Deutschland, die ab 2026 stattfinden soll. Das sollte man zusammendenken. Und als letzten Punkt, am besten sind wir nicht nur gegen den neuen Wehrdienst, sondern generell gegen die Wehrpflicht, die im Grundgesetz steht, dass wir mal sagen, wir wollen, dass der ganze Artikel 12a gestrichen wird.
Phil, du bist im offenen Schülertreffen die Zukunftsmacher in Münster aktiv gegen die Wehrpflicht. Ihr wollt am 5. Dezember dort an mehreren Schulen streiken. Wie ist es dazu gekommen und was erhofft ihr euch von dieser Aktionsform?
Also unser offenes Schülerinnentreffen Zukunftsmacher bestand schon vor der Idee, Schulstreiks gegen die Wehrpflicht zu machen. Da haben wir auch im Sommer dieses Jahr schon Schulstreiks organisiert, die durch die Landesschülerinnenvertretung NRW ins Leben gerufen worden sind, wo wir mit über 150 SchülerInnen auch die Wehrpflicht angeprangert haben, aber neben anderen Sachen wie marode Schulen und dass wir auch eine Schule für alle fordern. Und ich glaube, diese Stimmung gegen die Wehrpflicht, das ist meistens auch verbunden mit diesem Gefühl, dass man sich von diesem Staat leider oft verarscht fühlt, mit maroden Schulen, kaputten Toiletten, Leistungsdruck in den Schulen und dieser Selektion auch dauerhaft, die passiert, dass da viel Widerstand wächst, aber auch Ärgernis über so, wie es gerade läuft. Und da wollen wir vor allen Dingen als offenes Schülerinnentreffen ansetzen und diese Schulstreiks nutzen, um dieses Protestpotenzial, was in der Jugend besteht, auf die Straße zu tragen und nicht einfach nur in den Köpfen verkümmern zu lassen. Also man sieht, wie sehr dieses Thema gerade die Jugend interessiert und wie gut wir daran anknüpfen können. Und da ist vor allem auch unsere Aufgabe, nicht nur gegen die Wehrpflicht an sich aktiv zu werden, sondern auch das in die allgemeine Militarisierung einzuordnen, weil vor allem diese Bedrohungslüge aus dem Osten kommt, der Russe und will uns angreifen, ist immer noch tief bei vielen Jugendlichen verankert. Und da haben wir uns auch die Aufgabe gestellt, da das einzuordnen, weil es eine Lüge ist, um Deutschland wieder kriegstüchtig zu machen für einen großen Krieg.
Mena, du bist ja jetzt nicht an der Schule, sondern an einer Hochschule aktiv. Welche Rolle spielen die Hochschulen in der ganzen Auseinandersetzung?
Die Auseinandersetzung um die Wehrpflicht ist vor allem eins, ein Kampf um die Köpfe. Und daran entscheidet sich relativ zentral auch mit, ob es uns gelingt, dass die Gesellschaft friedensfähiger wird, anstatt kriegstüchtig. Das Ganze findet in der Kontroverse statt, dass wir da als Studierende sitzen und Teil davon auch Studierende sind, die in einem Alter sind, die jetzt genau in die Wehrpflicht gehen sollen und das zu sehr, sehr großen Mehrheit berechtigterweise nicht wollen. Interessant werden dann die Diskussionen an der Stelle. Man selber will nicht ins Militär, dann gibt es aber diese ganzen Verteidigungsunsinnserzählungen. Das kann man dann in Diskussion mit unseren Lehrenden auch gut auseinandernehmen, weil letztendlich ist das alles unwissenschaftlich. Also beispielsweise, dass irgendwelche russischen Drohnen uns angreifen würden, das ist nicht belegt. Das stellen dann die Lehrenden auch selber fest in Diskussionen. Und diese Unwissenschaftlichkeit aufzeigen ist eine der Sachen, die wir dort beispielsweise machen und tun. Und damit haben wir in Hamburg entwickelt, dass wir die SDGs verwirklichen wollen an der Uni. Also das ist sogar von der ganzen Uni sich so vorgenommen. Das heißt dann beispielsweise in der Politikwissenschaft zu diskutieren, wie wir die UN stärken, in der Pädagogik, dass die Bundeswehr in Schulen nichts zu suchen hat. Und da diskutieren wir das mit den angehenden Lehrerinnen und Lehrern. Und auch in Zukunft soll die Gesellschaft genau so gestaltet werden. Und auch Ingenieure können sinnvolle Städte bauen, statt irgendein Militärkriegszeug. Und dafür ist einmal wichtig, alle in die Hochschule statt ins Militär. Dafür streiten wir auch dafür, dass es BAföG für alle gibt, ein Studium auch entsprechend finanziert ist. Streiten auch dafür, dass Kommilitonen aus aller Welt, also aus Pakistan, Indien, Peru, Sudan, Palästina, zu guten Bedingungen da sein können und bauen Kooperationen mit Hochschulen bis hin nach Palästina aus und lösen, sage ich mal, die Weltkonflikte damit gemeinsam, indem wir die Kriegsursachen verstehen und sie überwinden. Und die besondere Bedeutung, die in diesen Auseinandersetzungen drin liegt, dass jeder in der Hochschule begreifen kann, dass das keine individuellen Fragen sind, sondern gesellschaftliche Fragen sind, die wir genau damit entscheiden, indem man selber in dem Sinne Nein sagt und die Gesellschaft stattdessen wirklich produktiv gestaltet. Davon soll das Militär uns abhalten. Das ist die Bedeutung, die da drin liegt, die damit auch jedem neu bewusst werden kann. Und besonders wichtig dabei finde ich genau diese Ansprüche, also ein Leben wirklich ohne Militär und selber produktiv darin gestalten können, dass jeder auf der Welt gut leben kann. Genau mit diesen Ansprüchen liegt man richtig. Und das sollten wir in den Hochschulen und auch darüber hinaus weiterentwickeln, dass wir uns diese Bedeutung gemeinsam beimessen.
Till, warum müssen sich Gewerkschaften in den Kampf gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht einbringen? Und was war eure Motivation in Kiel als Gewerkschaftsjugend bei dem Nein zur Wehrpflichtbündnis mitzumachen?
Also für uns als Gewerkschaftsjugend in Kiel ist erstmal klar, dass die Wehrpflicht einen Angriff auf uns als Jugend insgesamt darstellt, der einen Angriff auf unserem Lohn oder unseren Arbeitsbedingungen in nichts nachsteht. Im Gegenteil, im Zweifelsfall bezahlen wir diesen Angriff nämlich mit unserem Leben. Als Jugendliche haben wir die letzten Jahre genug unter den ständigen Angriffen der Arbeitgeberseite gelitten. Jugendliche hat die Inflation wesentlich härter getroffen. Der Ausbildungsplatzmangel schafft für viele Jugendliche eine Perspektivlosigkeit, die jetzt von der Bundeswehr genutzt wird, um mit vermeintlich attraktiven Angeboten Jugendliche anzuwerben. Die Bundeswehr ist allerdings kein guter Arbeitgeber, sofern es das überhaupt gibt, sondern in der Bundeswehr stehen psychischer Missbrauch, Rassismus, Sexismus und verbale, wie manchmal auch körperliche Gewalt an der Tagesordnung. Krieg ist eben nicht ein Job wie jeder andere. Einen Kollegen zu töten hat nichts mit unseren Interessen als Arbeiter zu tun, egal ob er aus Russland oder China oder sonst woher kommt. Gleichzeitig droht uns mit der Einführung der Wehrpflicht als Beschäftigten auch ein Angriff auf unsere Arbeitsbedingungen und unsere Arbeitsplätze. So können Wehrpflichtige nach dem Wehrpflichtmodernisierungsgesetz auch in ziviler Infrastruktur eingesetzt werden, sofern diese als kriegsrelevant gilt. So werden genau die Bereiche, wo schlechte Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise im Krankenhaus, miese Bezahlung, wie bei der Post, oder auch Stellenabbau, wie in der öffentlichen Verwaltung, mit billigen Arbeitskräften mutmaßlich ohne Streik und vernünftige Arbeitnehmerrechte aufgefüllt werden und der Lohndruck für uns Normalbeschäftigte nochmal merklich angezogen werden. Gleichzeitig sollen mit Gesinnungsbekenntnissen und Regelabfragen die Kollegen rausgeschmissen werden, die sich gegen diesen Kriegskurs stellen und das auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Was das mit gewerkschaftlicher Durchsetzungskraft macht, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Oh, ihr streikt für bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen? Pech gehabt. Maximilian ist 18, ist gerade mit seinem Abi fertig. Der macht euren Job und das Beste ist, der Staat bezahlt auch noch seinen Lohn. Wir müssen nichts dafür machen. Gleichzeitig stecken wir Milliarden nicht in bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, sondern darin, dass wir bombensichere Lazarette bauen und so weiter, damit, falls gebombt wird, wenigstens noch die Krankenhäuser für die Soldaten funktionieren, aber eben dann nicht mehr für die zivile Bevölkerung. Spätestens damit ist klar, dass wir als Gewerkschaft ein originäres Interesse daran haben, diese Wehrpflicht zu verhindern und uns an den Aktivitäten des Nein zur Wehrpflichtbündnisses zu beteiligen.
Wir haben jetzt in der ersten Runde eine politische Einordnung gehört von der Wehrpflicht, die Zusammenhänge, und wir haben Einblicke gekriegt in Schule, Uni und Betrieb, die Orte, an denen sich die Jugend vor allem aufhält. Jetzt wollen wir nochmal konkret darüber diskutieren, was wir tun können, um diese Wehrpflicht zu verhindern. Was müssen und können wir dafür tun? Welche Schritte geht ihr da? Und wir fangen wieder mit der SDRJ an. Andrea.
Wir haben gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen Bündnisse gegen die Wehrpflicht gegründet, vielfach unter dem Titel Nein zur Wehrpflicht, und haben auch ein bundesweites Bündnis, das dagegen aktiv wird, und haben eine gemeinsame Petition, mit der wir Unterschriften gegen die Wehrpflicht sammeln. Das ist auch was jeder von uns tun kann, sammeln kann und damit die Aktivität gegen die Wehrpflicht unterstützen und verbreitern kann. Und versuchen dabei eben auch den Schulterschluss zu den Gewerkschaftsjugendlichen zu schaffen, dass wir da zum Beispiel gemeinsam versuchen deutlich zu machen, jeder Euro, der in die Aufrüstung fließt, das ist ein Euro, der an anderer Stelle bei Sozialem, Gesundheit, Bildung und so weiter im öffentlichen Dienst fehlt, und auch deutlich zu machen, das ist das, was den Lohndruck noch weiter erhöhen wird und was unsere Situation auch in dem Bereich noch verschlechtern wird. Und deswegen müssen wir diesen Kampf gemeinsam führen. Zu den Schulstreiks möchte ich noch ein kurzes Beispiel aus Friedberg nennen. In Friedberg ist von einem Schüler ausgehend es gelungen, eine Umfrage an der Schule zu machen über die Schülervertretung. Da hat sich die Mehrheit jetzt gegen die Wehrpflicht ausgesprochen. Und auf dieses Ergebnis hin ist es dort gelungen, einen Schulstreik zu beschließen, weil die Stimmung so ist. Und die Schule plant auch schon, die Schülervertretung, dass sie dann versucht, bundeswehrfreie Schule zu werden und das so fortzuführen. Und wir als SDRJ sehen unsere Rolle dann darin, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbstorganisation zu unterstützen. Viele Jugendliche haben eben keinen Bock, 6 Monate ihres Lebens oder im Zweifelsfall ihr Leben zu geben. Und das ist eine Chance, die wir auch als Friedensbewegung nutzen müssen, um uns als Friedensbewegung zu stärken. Ich halte auch die gemeinsame Aktivität für ganz zentral in sowas wie den Schulstreiks, weil ich da total viel drin lernen kann. Ich kann erstmal lernen, ich bin nicht alleine mit meiner Haltung zur Wehrpflicht. Ich kann lernen, ich muss das nicht hinnehmen. Ich kann mich dagegen wehren. Ich kann auf die Straße gehen dagegen, mit anderen gemeinsam. Ich kann dafür sogar gegen die Regeln verstoßen, wenn die mir nicht passen. Ich kann die Schule schwänzen und gezielt Regeln übertreten, um gegen die Wehrpflicht zu kämpfen. Weil was ist ein Tag Schule schwänzen im Vergleich zu 6 Monaten Kriegsdienst oder im Zweifelsfall im Vergleich dazu im Sarg zu legen? Frieden fällt nicht vom Himmel. Frieden wird erkämpft. Frieden erreichen wir nicht, indem wir ein Kreuz auf dem Wahlzettel machen, sondern es gibt eine einzige Kraft, die sich gegen Wehrpflicht, Aufrüstung, Herrschende und ihre Kriegsvorbereitung erfolgreich wehren kann. Das ist die Mehrheit der Bevölkerung. Und deshalb möchte ich uns alle hier aufrufen, eine breite Bewegung gegen die Wehrpflicht aufzubauen.
Tom, was sollten wir aus der Perspektive der Linksjugend Solid jetzt machen, um diese Wehrpflicht zu verhindern?
Erstens meine ich, ist ganz dringend zu verstehen, dass die Wehrpflicht eine Auseinandersetzung ist, die nicht nur die Jugend, sondern alle etwas angeht, weil es dabei um die Kriegstüchtigmachung aller geht. Das ist auch verbunden mit der Ideologie, dass man nur aus Gewissensgründen verweigern könne. Es ist ja so, die Wehrpflicht gab es im Kaiserreich, es gab sie im Faschismus und es gab sie in der Bundesrepublik, als gegen die Konsequenzen aus der Befreiung vom Faschismus aufgerüstet werden sollte gegen die Sowjetunion. Das ist auch der Kontext, in dem man begreifen muss, welche Bedeutung eine Wehrpflicht für die Militarisierung einer gesamten Gesellschaft hat. In Hamburg ist es so, wir machen bereits Kundgebungen gegen die Wehrpflicht in einem Bündnis, was geht von uns, der SDRJ, bis zum Landesjugendring. Im Landesjugendring sitzen zum Beispiel auch die Pfadfinder. Und was besonders Spaß macht, ist, dass wir als Teil dieses Protestes auch Theatersatire gegen alles, was den militaristischen Ungeist ausmacht, zur Geltung bringen.
Wir gehen mit der gleichen Frage nochmal an die Falken weiter.
Viele aus dem Verband haben sehr positive Erfahrungen gemacht, einfach kleine Aktionen zu machen. Zum Beispiel in Frankfurt gab es eine Demo nur mit 2 Kindergruppen von uns und danach kamen super viele PassantInnen auf uns zu und wollten uns dabei unterstützen. Und auf diesen Demonstrationen haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur die Jugendlichen beschäftigt, sondern auch die Eltern und Großeltern dieser Jugendlichen, dass sie sich ernsthaft Sorgen machen, dass sie sich informieren wollen für ihre Kinder und dass man diese Menschen auch unbedingt organisieren muss und dass sie auch einen Ort finden, wo sie für ihre Kinder, für den Frieden und gegen die Wehrpflicht streiten können. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Wehrpflicht auch nur ein Schritt hin zur Militarisierung der Jugend ist. Da müssen wir auch allgemein ran. Und zwar durch Friedenspädagogik und Bildung in allen Bereichen. Sie muss stärker in den Schulen stattfinden, aber auch in Jugendverbänden außerschulischer Bildung.
Judith, was sagst du? Was müssen wir gegen die Wehrpflicht tun und welche Schritte geht die DFGVK da?
Ich möchte noch auf eine andere Demo hinweisen. Und zwar gibt es jedes Jahr in Hessen den Friedlichen Hessentag. Kommendes Jahr ist der in Fulda. Und auch da ist die Bundeswehr präsent und auch da ist es wichtig, dass wir zeigen, dass wir das nicht in Ordnung finden. Und da gibt es ein Bündnis, Friedlicher Hessentag, und die suchen noch MitstreiterInnen. Einer von uns, von der Deutschen Friedensgesellschaft, der ist Jurist, hat mit Greenpeace zusammen ein Gutachten erstellt gegen diesen neuen Wehrdienst, also warum der überhaupt sogar verfassungswidrig ist, um zu versuchen, dass das gar nicht erst eingeführt werden kann. Was uns in Frankfurt zum Beispiel auch vorsteht, aber ich glaube auch bei mehreren Ortsgruppen, ist, dass wir die KDV auch mit politischer Arbeit verbinden. Also zum Beispiel, dass man neben der Beratung auch so Themenabende anbieten kann zu dem Thema Militarisierung. Zum Beispiel, um das Feindbild zu entkräften. Also das ist einfach ein Riesenmangel an Wissen, der dazu führt, dass man diese Angst auch in Deutschland so schüren kann. Und da halt mit Veranstaltungen versuchen entgegenzuwirken, finde ich sehr wichtig. Zu den jungen Menschen nochmal genauer. Da arbeiten wir in Hessen gerade mit der GEW zusammen für einen Flyer für Schulen, vor allem für die Lehrkräfte, wo es eben dann um das Thema Militarisierung geht und wo wir auch bewerben wollen, dass die DFG ja auch tatsächlich an Schulen geht. Also wir wollen Schulen anbieten, dass wir Unterrichtseinheiten durchführen können, vor allem auch als Gegengewicht zur Bundeswehr, weil die ja teilweise an Schulen auch sowas macht und das nennt sie dann Sicherheitspolitik. Und da würden wir gern unsere Sicherheitspolitik entgegensetzen. Was mir sehr wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Es ist auch wichtig, über gewisse Unterschiede mal hinwegzusehen, wenn es darum geht, gegen diese Militarisierung anzugehen.
Die nächste Frage geht wieder an Phil. Ihr wollt streiken, aber wo es Streiks gibt, da gibt es auch immer den Versuch, diese Streiks zu brechen und zu untergraben. Wie wollt ihr damit umgehen?
Je breiter die Bündnisse, je mehr Leute wir mobilisieren können, je größer die Proteste sind, desto mehr sind diese auch vor Repressionen geschützt, desto weniger können Schulleitungen und auch Lehrkräfte und vielleicht auch Eltern, die sagen, ich will mein Kind nicht rauslassen, uns was antun, weil dann ein Schulverweis meistens keine Wirkung mehr hat. Also in Kassel war schon mal das Beispiel, dass bei einem Schulstreik so viele Schüler einen Schulverweis bekommen haben und der am Ende halt nichts mehr gezählt hat, weil fast alle einen hatten. Eine gewisse Inflation bei den Schulverweisen. Und sowas erhoffen wir uns natürlich auch, dass wir so breit aufgestellt sind, dass Repressionen eigentlich nur noch abprallen und uns nicht mehr Angst einjagen. Dafür arbeiten wir vor allem von innen als Schulstreikkomitees, sprechen mit den Schülern auch über ihre Ängste. Und sonst zusammen mit Lehrkräften, Eltern und mit Gewerkschaftsjugenden Bündnisse schließen. Wir sind auch auf die GEW zugegangen, dass wir möglichst breit sagen können, nein zur Wehrpflicht, wir stehen nicht hinter eurer Politik.
Till, welche Rolle können die Gewerkschaften in den Nein zur Wehrpflicht-Bündnissen spielen?
Also ich glaube, unsere Aufgabe als Gewerkschaftsjugend in der Nein zur Wehrpflichtbewegung ist es primär, eine Schnittstelle zu den Kämpfen der Arbeiter zu bilden und klarzumachen, dass der Kampf um Frieden und dabei besonders auch gegen die Wehrpflicht zu diesen Kämpfen dazugehören. Dabei tun sich die Gewerkschaften aktuell in der Fläche noch schwer, denn die Gewerkschaften befinden sich aktuell in der Defensive. Die Kriegsvorbereitungen treffen die Belegschaften hart und wir als Gewerkschaft haben darauf bisher noch keine gemeinsame kämpferische Antwort. In Kiel war die Verdi eine der wenigen bundesweit, die in den Tarifverhandlungen zum öffentlichen Dienst kämpferisch aufgetreten ist, eine hohe Dichte an Streiktagen hatte und die Kolleginnen und Kollegen sowohl in der Jugend als auch auf der Erwachsenenebene gut eingebunden hat und das mit großem Erfolg. Wir haben als Jugend dabei nicht zurückgeschreckt, in unseren Reden zu betonen, dass die aktuellen Kürzungen eben aufgrund der Aufrüstung geschehen und dass ein konsequenter Kampf dagegen nur funktioniert, wenn wir ihn mit der Friedensbewegung gemeinsam führen. Das hat allerdings auch nicht immer jedem Gewerkschaftsmitglied und jedem Streikenden gefallen. Aber diese Auseinandersetzung müssen wir eben in den Gewerkschaften ausfechten und immer wieder neu diskutieren. Nur so überzeugen wir die Kolleginnen und Kollegen davon, dass der Kampf um Frieden auch ein Kampf um bessere Arbeitsbedingungen ist. Teile der Gewerkschaften haben aber genau davor Angst, die aktuellen Arbeitskämpfe mit politischen Fragen zu verknüpfen. Sie fürchten eine öffentliche Diskreditierung, wie sie die Friedensbewegung seit dem Ukraine-Krieg verschärft erfährt. Ich halte das für einen Fehler, da ein konsequenter Kampf gegen beispielsweise Kürzungen im öffentlichen Dienst nur geführt werden kann, wenn wir die Ursache der aktuellen Angriffe der Arbeitgeberseite klar benennen und darauf verweisen, dass das Ganze im Zusammenhang mit der Kriegstüchtigkeit und der gerade passierenden Militarisierung steht. Nur so bieten wir unseren Kolleginnen und Kollegen kohärente Erklärmuster, um eben diese Angriffe zu erklären und einzuordnen. Und nur so schaffen wir es auch, diese Angriffe abzuwehren. Deswegen sind wir als Verdi-Jugend im Nein zur Wehrpflichtbündnis engagiert und versuchen dort vor allem auch eine betriebliche Perspektive mit einzubringen. Doch das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, dass wir uns als Gewerkschafter und Arbeiter an der politischen Arbeit des Bündnisses beteiligen. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, unsere Arbeit als Gewerkschaft zu politisieren, indem wir zum Beispiel an Blockaden teilnehmen. Dadurch machen viele Azubis und Jungarbeiter erste Erfahrungen mit politischen Auseinandersetzungen, lernen, in Kämpfe zu kommen, auch über eine Tarifbewegung hinaus und lernen, dass es sich lohnt, auch in einem Kampf zu gehen, auch wenn man ihn vielleicht nicht im ersten Schritt gewinnt. Aber das, genau das, legt einen Grundstein sowohl für kämpferische Gewerkschaftsarbeit, aber auch für die Zusammenführung von Gewerkschafts- und Friedensbewegung, was ja unser großes Ziel ist. Denn nicht nur die Gewerkschaftsbewegung und die Friedensbewegung müssen zusammengeführt werden, auch die aktuell anstehenden Streiks der Schüler müssen von uns Gewerkschaftern verknüpft werden. Wir müssen auf die Schulen zugehen und die Schülerinnen und Schüler unterstützen, als Gewerkschafter in ihrem Kampf dagegen in einem großen Krieg verheizt zu werden. Dafür müssen wir uns engagieren und nur so werden wir diese Wehrpflicht auch tatsächlich verhindern können. Wir sind, jeder alleine genommen, nicht stark und durchsetzungsfähig genug. Wir werden es nicht schaffen, dass jeder durch Kriegsdienstberatung dieser Wehrpflicht entgleiten kann. Aber wenn wir es schaffen, gemeinsam zu stehen und uns gemeinsam gegen diese Wehrpflicht zur Wehr zu setzen, sind wir millionenmal stärker als alles, was uns diese Regierung gerade entgegensetzen kann. Denn wenn wir uns zusammentun und organisieren, genau dann haben wir das politische Potenzial, die Wehrpflicht zu verhindern. Das ist die Lehre aus über 100 Jahren Gewerkschaftsbewegung, aus einer langen friedenspolitischen Tradition. Und genau das ist es, was wir jetzt fortführen müssen, um diese Wehrpflicht und damit vielleicht auch den nächsten großen Krieg, der jetzt vor der Tür steht, zu verhindern.
Dies waren Auszüge des Podiums von Jugendorganisation gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht beim bundesweiten Friedensratschlag Anfang November in Kassel. In diesem Zusammenhang möchten wir auf den Jahresauftakt des Kasseler Friedensforums hinweisen. Am Montag, den 26. Januar, spricht Ulrike Eifler, Mitinitiatorin von 3 gewerkschaftlichen Friedenskonferenzen, zum Thema Gewerkschaften in der Zeitenwende. Der Vortrag von Shir Hever zur Verantwortung Deutschlands für den Völkermord in Gaza. Dr. Shir Hever ist Geschäftsführer des Bündnisses für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern.
Zurzeit schreibe ich ein Buch, die politische Ökonomie des Gaza-Genozids. Ich versuche, die Frage zu beantworten, wie der Genozid möglich ist. Wie hat Israel die Kriegsmaschinerie seit über 2 Jahren finanziert? Wie rekrutiert es Hunderttausende Reservisten und importiert Tausende Tonnen von Granaten und Raketen? Viele Israelis glaubten, dass dies unmöglich sei. Sie dachten, eine Strategie der Rache bedeutet das Ende Israels. Sie sagten, Israel werde 2024 nicht mehr existieren. Wir sind jetzt Ende 2025. Und Israel existiert noch. Diese Frage brennt weiterhin. Und ich bin nicht der Einzige, der sie stellt. Die israelische Wirtschaft, die sowohl lebendig als auch tot ist. Und das endlose Töten in Gaza selbst während der sogenannten Waffenruhe anheizt, bezeichnete ich als Zombie-Wirtschaft. Der UN-Bericht von Francesco Albanese von der Ökonomie der Besatzung zur Ökonomie der Genozid ist einer der Berichte, die diese Frage zu beantworten versuchen. Die Unterstützung, die Deutschland dem Genozid gab, ist sowohl psychologisch als auch materiell. Und ich beginne jetzt mit materiellen Sachen. Ich habe eine Kopie eines bilateralen Absichtserklärung zwischen Deutschland und Israel erhalten von 2017. Es umgeht die EU-Mechanismen für Finanzbeziehungen mit externen Ländern. Das Dokument ist ziemlich lang und langweilig, aber der letzte Satz sagt, diese Abkommen unterliegt nicht dem Völkerrecht. Der Axel Springer Verlag besitzt die israelische Webseite Yad 2. Dies ist eine Plattform für Privatpersonen zum Kauf und Verkauf von Dingen, vor allem Wohnungen und Häusern. Sie erleichtert den Verkauf von Wohnungen in illegalen Siedlungen im Westjordanland. Das IGH-Gutachten von 26. Juli 2024 wurde von der UN-Generalversammlung am 17. September 2024 angenommen. Es erklärt, dass es für Staaten und Unternehmen illegal ist, die Besatzung zu unterstützen und mit ihr Handel zu treiben. Deutschland enthielt sich bei der Abstimmung am 17. September 2024. Es wollte so aussehen, als unterstütze es das Völkerrecht, aber gleichzeitig das Gesetz verletzen, sein Fell waschen lassen, ohne es nass zu machen. Deutschland hat nicht nur Waffen an Israel verkauft. Laut den Berichten der Oberrechnungsprüfers der israelischen Regierung, der die Umsetzung des Staatshaushalts überwacht und einen jährlichen Bericht über die tatsächlichen Ausgaben veröffentlicht, haben deutsche Rüstungsunternehmen zugestimmt, Zahlungen für die Waffen um mindestens 1 Jahr aufzuschieben. Sie haben Israel Kredit gewährt, die nicht als Teil der Staatsschulden gemeldet werden und Israels Kreditwürdigkeit nicht beeinflussen. Deutschland schützte Israel von europäischen Sanktionen. Deutschland lehnt es ab, Israel aus dem European Song Contest auszuschließen. Das mag wie eine Kleinigkeit klingen, aber in Israel hat es einen enormen symbolischen Wert. Als koloniale Gesellschaft will Israel sich als Teil Europas betrachten. Kanzler Merz drohte, wenn Israel nicht teilnehmen darf, wird Deutschland auch nicht teilnehmen. Noch wichtiger, Deutschland blockierte den Schritt, das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel auszusetzen. Israel erhält die besten Handelsbedingungen, die ein Nicht-EU-Land erhalten kann. Dies, obwohl die EU-Regeln, speziell Artikel 2 des Assoziierungsabkommens, verlangen, dass das Abkommen mit Ländern ausgesetzt wird, die die Menschenrechte nicht respektieren. Es wurde in der Vergangenheit tatsächlich mit Ländern wie Syrien ausgesetzt. Obwohl die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten die Aufhebung des Abkommens unterstützt, hindert Deutschland sie daran, eine ausreichend große Mehrheit zu erreichen. Im September war die Abstimmung in der Europäischen Kommission knapp. Israelische Zeitungen warnten, obwohl Deutschland vorsehbar ist und Israel bedingungslos unterstützen wird, bleibt die Frage nach Italien. Ohne deutsche Komplizenschaft hätte die israelische Regierung die Wette auf Italien nicht riskiert. Ohne das Assoziierungsabkommen und die Handelsvorteile hätte Israel nicht die finanziellen Mittel, um Genozid zu begehen. Die Komplizenschaft der USA mit Israel-Gaza-Genozid überraschte niemanden. Vielleicht nur das Ausmaß, in dem die Biden-Administration sich für Israel opfern würde. Die Gründe der USA für die Unterstützung Israels bleiben offensichtlich. Als globales Imperium würde eine Niederlage ihres nahostlichen Stellvertreters einen großen Schlag für die US-Hegemonie bedeuten. Deutschland jedoch ist ein anderer Fall. Deutsche Komplizenschaft mit Israel-Genozid lässt sich nicht so leicht erklären. Ihre Bedeutung erweist sich als heimtückischer und indirekter als die US-Komplizenschaft. Deutschlands Existenz als souveräner Staat ist keine gegebene Tatsache. Sie ist das Ergebnis eines Nachkriegskonsens. Westdeutschland, demokratische Natur, dezentraler föderaler Herrschaft, Trennung von Ostdeutschland, galten als Schutzmaßnahmen gegen das Wiederaufleben von gefährlichem Faschismus und Militarismus. Die deutsche Wiedervereinigung 1990 schwächte diesen Konsens. Doch Westdeutschland als Verfassung des Vereinten Deutschlands übernommen, gilt weiterhin als starker Schutz gegen Extremismus. Besonders Artikel 25 stellt sicher, dass Völkerrecht Vorrang vor nationalen Gesetzen hat. Geopolitische Ambitionen, NATO-Mitgliedschaft, neoliberale Gier und tief verwurzelte rassistische Ideologie haben Deutschlands Bekenntnis zur Demokratie, Menschenrechten und Völkerrecht fragil und problematisch gemacht, bestenfalls. Im schlimmsten Fall ist es Lippenbekenntnis. Ein bequemer ideologischer und theologischer Rahmen für deutsche Behörden war es, Judentum mit dem Staat Israel gleichzusetzen. Jede Israel-Kritik wird als Antisemit gerahmt. Die Bedeutung Israels für die deutsche Innenpolitik wurde 2008 von Bundeskanzlerin Angela Merkel kodifiziert. Bei einem Besuch in Israel zur Unterzeichnung lukrativer Verträge über den Verkauf militärischer U-Boote an Israel, modifiziert, um Atomraketen zu tragen, wodurch der Atomwaffensperrvertrag verletzt wird, erklärte Merkel, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Diese Staatsräson wurde zum Blankoscheck für die deutschen Behörden. Sie unternahmen antidemokratische Handlungen, ignorieren die öffentliche Meinung und verletzten sogar das Völkerrecht. Dies, obwohl Staatsräson in Deutschland Gesetzkodex nicht erwähnt wird. Das Konzept richtet sich hauptsächlich gegen Einwanderer. Es trägt eine implizierte Drohung. Um echte Deutsche zu werden, muss man Israel unterstützen. Denn dies definiert die deutsche Identität. In den Jahren vor dem Gaza-Genozid begann die Gleichsetzung von Israel und Judentum in Deutschland zu zerbröckeln. Das schnelle Wachstum jüdischer antizionistischen Bewegungen in Deutschland, die BDS unterstützen, und die gescheiterten Versuche in Deutschland, BDS zu kriminalisieren, erhöhten das öffentliche Bewusstsein für den Unterschied zwischen Judentum und dem Staat Israel. Jüdische Gruppen sahen sich Repressionen von Banken, Universitäten und Kommunen ausgesetzt. Denn vor der Wahl zwischen dem Staat Israel und den in Deutschland lebenden Jüdinnen wählen deutsche Behörden ausnahmslos den Staat. die Spannung zwischen der Demokratie, der demokratischen Bundesrepublik als Symbol der Nachkriegszeit und der Unterstützung Israels als Staatsräson stieg über den Bruchpunkt hinaus, nachdem Israel den Genozid begann. Deutschland wurde der zweitkomplizierte Staat in Israels Genozid nach den Vereinigten Staaten. Dies manifestiert sich in vielfältigen und in detaillierten Formen. Nicaraguas Anklage wegen Komplizenschaft am Genozid gegen Deutschland brachte die deutsche Behörden zutiefst in Verlegenheit. Von Deutschland an Israel verkaufte Waffen umfassen Artillerie, Zünder und Treibmittel, Kriegsschiffe, Korvetten, Panzermotoren und Getriebssysteme, schultergestützte Raketen, Drohnenteile, leichte Maschinengewehre und mehr. Deutschland finanziert Israel Kriegsmaschinerie auch durch israelische Waffenkäufe. In einem Interview im August 2023 kommentierte Generalmajor Amikam Norkin, der seine Amtszeit als Kommandeur der israelischen Luftwaffe beendete, dass Deutschland kauft das Arrow-3-System von Israel, sich direkt in israelische Militärmacht übersetzen würde, durch lebenswichtigste finanzielle Zuführung. Ich muss beschämt anerkennen, dass Amikam Norkin mein Verwandter ist. Er ist auch regelmäßiger Gast in Deutschland und vertritt die israelische Lobbyorganisation Elnet. 23 stellte die CDU-Partei, damals Opposition, Fragen im Bundestag an die Regierung über Deutschlands Kaufpläne für Arrow 3. Die CDU fragte, ob das israelische Raketensystem seinen Preis rechtfertige, ob es den deutschen Bedürfnissen entspreche, ob Alternativen in Betracht gezogen wurden. Die Regierung antwortete, sie bevorzugte das Arrow 3-System, hergestellt von staatlichen israelischen Rüstungsunternehmen IAI, Israeli Aerospace Industries. Obwohl ein Endpreis für die Raketen noch nicht ausgehandelt wurde, sei das Gesamtbudget auf 3 Milliarden Euro begrenzt. Israelische Beamten lassen die Antwort und passten ihre Forderungen auf 3,5 Milliarden Euro an. Später einigten sich auf 4 Milliarden Euro. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius lud den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant zu Unterzeichnungszeremonie nach Berlin ein. Gallant kam als Ehegast. Nun 10 Tage nach seiner berüchtigten menschliche Tierrede. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro kommentierte, Gallants Rede erinnere an Nazisprache. Konnte Pistorius, Verteidigungsminister eines Staates, der stolz auf seine Erinnerungskultur ist, dies wirklich nicht bemerken? Je mehr ich forsche für mein Buch, desto mehr sehe ich, die Antwort auf diese Frage liegt eher im Bereich der Psychologie als der Ökonomie. Die Frage ist nicht, ob Israel genug Geld hat, um einen Völkermord zu begehen, sondern ob die Israelis bereit sind, eine Verschlechterung ihres Lebensstandards, ihrer Bedrohung, ihres Einkommens und ihrer Zukunft als vorübergehenden Rückschlag hinzunehmen, weil sie glauben, dass bald alles wieder normal sein wird, oder ob sie erkennen, dass Israel niemals zum Status quo der Apartheid und Besatzung zurückkehren wird und dass Völkermord auch Selbstmord ist. Was macht die israelische Gesellschaft und die politischen Institutionen in Israel zu solcher Brutalität fähig, die wir sie in den letzten 2 Jahren gesehen haben? Israel hat seit 8 Jahrzehnten schreckliche Gräueltaten gegen PalästinenserInnen begangen. Von der Nakba über Apartheid, Besatzung, Folter, Attentate, Hauszerstörung, Kollektivstrafen, Aufweiger bis zur Entmenschlichung. Deshalb sagen eigene in der palästinensischen Solidaritätsbewegung, dass der Zionismus seiner Natur nach genozidal sei. Sie sagen, Israel habe bereits vor 23 einen langsamen Genozid begangen. Ich bin anderer Meinung. Wenn wir verstehen wollen, wie Genozid funktioniert, müssen wir Fakten betrachten. Wir müssen versuchen, Emotionen von Vernunft zu trennen. Tatsächlich hat Israel den Holocaust benutzt, um seine Verbrechen gegen PalästinenserInnen zu rechtfertigen. Entweder mit dem Argument, dass JüdInnen nach dem Holocaust ein eigenes Heimatland verdienen und dabei die Rechte der indigenen Bevölkerung außer Kraft setzen, oder mit dem Argument, dass Israel das jüdische Volk repräsentiert, das ultimative Opfer der Geschichte, und niemand hat das moralische Recht, sie zu kritisieren. Also diese 2 Argumente natürlich lehne ich ab, aber wir müssen sie verstehen. Aber diese Strategie basiert auf der Idee, dass Genozid eine rote Linie ist. Eine Linie, dass alle anderen Verbrechen, so schrecklich sie auch sein mögen, auf eine andere Ebene trennt von der Ebene der Genozid. Sobald Israel selbst Genozid beging, brach die Strategie zusammen. Avraham Burg, ehemaliger Vorsitzender der Jewish Agency und ehemaliger Knesset-Sprecher, schrieb einen Artikel: Nach dem Gaza-Genozid kann Israel den Holocaust nicht mehr benutzen, um seine Existenz zu rechtfertigen. Der Schlüssel liegt darin, zu verstehen, welcher psychologische Prozess die israelische Gesellschaft dazu brachte, die strategische Bedeutung des Genozid-Tabu zu ignorieren. Dies scheint eine große Aufschweifung von Thema der ökonomischen Infrastruktur des Genozids zu sein. Aber ich denke, dies ist wichtig für uns in Deutschland. Der Punkt ist, die israelische Gesellschaft hat den Glauben entwickelt, dass Israel tun kann, was immer es will. Sie glaubt, Israel unterliegt nicht denselben Regeln wie andere Länder. Ein ähnliches Gefühl gibt es in den USA. Dort basiert es auf der Macht, die die USA als Welthegemon haben. In Israel basiert es auf der Komplizenschaft des Westens, besonders Deutschland. Deutschland weigert sich, Israels wiederholte Verletzungen des Völkerrechts und der Menschenrechte zu kritisieren. Netanyahu als Populist sagte den Israelis, sie können ihr Fell waschen lassen, ohne dass es nass wird. In einem Interview am 8. Januar 2024 sprach der israelische Rechtsprofessor Amichai Cohen über die Genozidanklage Südafrikas vor dem IGH gegen Israel. Er sagte, wenn das Gericht vorläufige Maßnahmen erlässt, entstehen eine Verpflichtung für Drittstaaten, den Waffenhandel mit Israel zu stoppen. Er sagte, er erwarte, dass die USA das Völkerrecht ignorieren und weiterhin Waffen an Israel liefern würden. Aber die EU müsse sich an das Völkerrecht halten. Europa werde den Waffenhandel mit Israel einstellen. 18 Tage nach dem Interview erließ der IGH vorläufige Maßnahmen. Deutschland verletzte sie und blieb Israel zwei große Waffenlieferanten. Die ökonomische Bedeutung davon ist enorm. Millionen Israelis dachten, wir wissen, dass Netanyahu ein Lügner ist. Wir wissen, dass in Gaza eine Linie überschritten wurde. Aber wenn Deutschland bereit ist, die Augen zu verschließen, haben wir vielleicht eine Chance. Vielleicht wird alles vergessen werden. Es gab ihnen die Hoffnung, wenn Gaza vollständig ausgelöscht wird, gibt es Überlebenden mehr, die aussagen können. Israel verhindert sogar jetzt, dass internationale Journalisten Gaza betreten, um zu berichten. Diese Berichte würden Israels Legitimität in der Welt direkt beeinträchtigen und mehr Boykotte verursachen. Deutsche Medien akzeptieren die von Israel aufgelegten Beschränkungen kleinmütig. Sie präsentieren weiterhin einen verzerrten Bericht über den Genozid. Dies gab Israels die Hoffnung, dass Israel der Rechenschaftspflicht entgehen könnte. Mit diesem Vertrauen meldeten sich Hunderttausende Israelis zum Reservisten in Gaza. Sie entschieden sich, nicht zu gehen. Obwohl jeder Aspekt der israelischen Wirtschaft vom Krieg betroffen ist und wichtiger noch von der Erkenntnis, dass die aktuelle Krise eine existenzielle für die Zukunft der israelischen Kolonialismus in Palästina ist, gibt es immer noch Israelis, die sich verhalten, als wäre alles normal. Sie kaufen Häuser, schicken ihre Kinder zur Schule, schreiben sich in der Universität ein. Sie planen die Zukunft unter der Annahme, dass Israel im Jahr 26 in einem ähnlichen wirtschaftlichen und diplomatischen Status sein wie 22. Diese Täuschung wird von Deutschland genährt. Das bringt uns zur nächsten Form deutscher Komplizenschaft. Tiefes Leugnen, Verbergen und Rechtfertigen Israels Gräueltaten. Von ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz, der in einem Interview buchstäblich seine Augen schloss und sagte, ich sehe keine Kriegsverbrechen, bis zur Einladung des israelischen Soldaten Ariel Schalika zu offiziellen Veranstaltungen. Er diente als Reiseführer für deutsche Minister, die Kibbutzim in der Nähe von Gaza besuchten. Deutsche Behörden verboten palästinensische Veranstaltungen. Sie untersagten Experten und Zeugnen, nach Deutschland einzureisen oder über den Genozid zu berichten, sogar via Zoom. Die deutschen Medien kooperierten mit israelischen Medien bei der Übertreibung des deutschen Antisemitismus. Sie präsentieren ihn als unmittelbare und tödliche Bedrohung für Juden in Deutschland. Trotz der Tatsache, dass in den ersten 2 Jahren der Genozid keine einzige Jude in Deutschland ermordet wurde, während viele Jüdinnen in Israel ermordet wurden, beginnen Mediengespräche in Israel und deutschen Medien oft damit, Angst zu verbreiten, wie gefährlich es geworden sei, in Deutschland jüdisch zu sein. Wie wesentlich Israel als jüdischer sicherer Hafen bleibt. Ich möchte den Anstieg des Antisemitismus in Deutschland nicht unterschätzen. Die Regierung und der Bundestag machen offen antisemitische Aussagen, indem sie den Staat Israel als Vertreter des jüdischen Volkes behandeln, indem sie deutsche Jüdinnen als Gäste statt als vollwertige BürgerInnen behandeln. Aber es ist mir noch schwer zu glauben, dass Mitglieder meiner eigenen Familie in Israel, denen ich sage, bitte kommt nach Deutschland, ich helfe euch, eine Wohnung zu finden und der deutschen Bürokratie umzugehen, dass sie mir sagten, aber wir können nicht nach Deutschland kommen, es ist zu gefährlich wegen des Antisemitismus. Kanzler Merz machte widersprüchliche Aussagen, weil die deutsche öffentliche Meinung sich stark gegen israelische Waffenexporte wandte. Dennoch gab Merz gleichzeitig pro-israelische Aussagen als ungenehmigte weiterhin Exporte. Am bemerkenswerten, als Israel im Juni 25 den Iran-Angriff erklärte, Merz, Israel erledigte Deutschlands Dreckarbeit. Diese Aussage zog inländische Kritik nach sich, weil sich nicht als Staatsräson verteidigt werden konnte. Ganz im Gegenteil. Sie interpretiere israelische Aggression als Dienst an deutsche Interessen. Netanyahu zitierte aber Merz, jedoch schnell in einem Pro-Trump-Interview mit den Elk Boys. Er wollte den Eindruck erwecken, dass Israel internationale Legitimität genießt. Es gibt in Israel lebende Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die behaupten, Israel kann so ein Kriegsmaschine werden. Nun, jede Person wird in der Rüstungsindustrie arbeiten und dann Reserve, Militärdienst machen. Und Netanyahu sagte sogar, Israel soll wie Sparta sein. Aber das hat sofort zu Niedergang der israelischen Börse gebracht. Weil die InvestorInnen verstehen, das funktioniert nicht in der 21. Jahrhundert. Und deswegen, wir müssen erkennen, dass die israelische Wirtschaft wirklich ist am Ende. Also die Krise ist sehr tief. Hunderttausende verlassen das Land. Die Krise ist sehr, sehr echt. Aber es gibt diese Illusion. Und diese Illusion ist nur möglich wegen westlicher Komplizenschaft. Und die Frage von Waren für Hilfsorganisationen. Es gibt keinen Zoll, wenn die Produkte von Israel in Gaza gebracht werden. Israel kontrolliert die Zölle. Und es gibt humanitäre Organisationen, die Verpflichtung bei ihrer eigenen Satzung, sie müssen die billigsten Produkte kaufen, wo sie können. Sie dürfen nicht sagen, wir kaufen die Produkte aus einem anderen Land, damit die israelische Wirtschaft nicht zu unterstützen. Und deswegen, sie kaufen viele Produkte aus Israel, Nahrungsmittel, Medikamente, Zelte und so weiter, weil wegen der Zoll ist es billiger, als wenn sie aus Jordanien oder Ägypten kaufen. Dann müssen sie auch Zoll bezahlen. Und das ist wirklich eine absurde Situation. Sie finanzieren den Völkermord, das sie selber versuchen zu verhindern. Die Anleihen und Schulden von Israel, die Zahl 11 Milliarden ist eine Unterschätzung. Es geht um viel mehr als 11 Milliarden Euro, dass Israel neue Schulden gemacht hat. Aber der Punkt ist nicht, wie viel Geld genau, weil solange ein Staat immer noch mehr Schulden machen kann, läuft die Wirtschaft irgendwie weiter. Aber diese Anleihen sind unterschrieben von Deutsche Bank. Und Deutsche Bank darf das nicht tun. Das ist illegal, weil das finanziert Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord. Deutsche Bank macht das trotzdem. Und Israel braucht auch eine Zentralbank im Ausland, wo diese Anleihen gehandelt werden können. Und diese Bank ist Zentralbank von Irland. Und der Finanzminister von Irland hat die Frage gestellt an Israel, sind diese Anleihen Kriegsanleihen, ja oder nein? Und sie haben nicht geantwortet, anstatt sie haben gesagt, wir ziehen um nach Luxemburg. Also die Israelis verstehen, das geht nicht. Also juristisch können sie kein einziger Cent leihen, um Kriegsverbrechen zu finanzieren. Also die Schulden sind enorm. Aber desto größer die Schulden sind, desto größer ist die Komplizenschaft. Das zeigt, wie viele Banken und Investoren sind bereit, das Gesetz zu ignorieren. Weil es spezifisch diese Frage von Völkermord gibt, gab schon letzten Monat ein Tribunal über Gaza in Istanbul. Und die Gespräche sind auf YouTube zu sehen. Ich empfehle sehr. Die Frage über die Reservisten, den Lohn, das sie bekommen, das ist eine sehr wichtige Frage. Es geht um 7.000 Euro pro Monat, das jeder Reservist bekommt. Das ist mehr als zweimal der Durchschnittslohn in Israel, mehr als fünfmal der Mindestlohn in Israel. Und deswegen sehr viele Israelis, die ihren Job verloren haben wegen diesem Krieg und der Finanzkrise, sie gehen in die Armee und machen diesen Reservedienst, damit Geld zu verdienen. Und Hunderttausende von Haushalten in Israel, die abhängig sind von diesem Geld. Und dieses Geld läuft dann von der Regierung an diese Menschen. Und sie können dann mit diesem Geld Aktien kaufen und Urlaub machen und so weiter. Und dann sagen die Menschen, oh, die israelische Wirtschaft floriert. Und es geht alles gut, es gibt kein Problem, kein Krieg. Aber natürlich, das Geld kommt von nirgendwo. Also die Menschen produzieren nichts. Und das verzögert nur die Finanzkatastrophe. Durch dieses Geld kauft die Regierung die Zustimmung von der israelischen Gesellschaft, im Völkermord teilzunehmen. So ist der Völkermord möglich. Und das heißt, Israel hat schon eine Armee von Söldnern. Und die Armee sagt, wir brauchen dringend tausende Soldaten mehr. Das geht nicht anders. Und deswegen gibt es dieses Problem. Und die einzige Lösung, die die Regierung hat, ist, dass die Menschen, die schon in der Armee sind, als Reservisten mehr und mehr bezahlt werden, damit sie so den ganzen Jahr ohne Pause in der Armee kämpfen. Und natürlich, das ist auch keine nachhaltige Lösung.
Dies war ein leicht gekürzter Mitschnitt des Vortrags von Shir Hever, gehalten am 5. Dezember bei der Konferenz des Deutschen Koordinationskreises Palästina-Israel in Frankfurt.